NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Oktober 1871. Der Geburtstag des Komponisten Alexander von Zemlinsky.
Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss.
Es war das letzte Aufbäumen des rechtsnationalen Bundeskanzlers Konrad Schuschnigg, als er im Februar 1938 vor dem Bundestag in Wien die Freiheit Österreichs beschwor. Aber es war zu spät. Am 12. März schnappte der Rachen zu, mit dem das faschistische Deutschland den kleinen Nachbarn verschlang. Und während das Volk jubelte, verfolgten die Vertriebenen und Gegner des Naziregimes das Geschehen mit Schrecken, so wie der jüdische Dirigent Bruno Walter, der den Untergang seiner Heimat im Ausland miterlebte.
Vom frühen Nachmittag bis tief in die Nacht saßen wir am Radio und erlebten aus der Ferne die Agonie Österreichs, den erschütternden letzten Kampf Schuschnigs und sein Scheiden. Am nächsten Morgen folgten die Nachrichten von der Sperrung der österreichischen Grenzen, von der Verzweiflung der Fliehenden und Zurückgeschickten, von Gewalttaten auf den Straßen und erfüllten uns mit schrecklicher Sorge.
Doch während Bruno Walter in Sicherheit war, saß sein Kollege Alexander Zemlinsky in Wien fest. Seine jüngsten Werke, darunter der beschwörende 13. Psalm für Chor und Orchester, wurden nicht mehr aufgeführt. Zemlinsky war jüdisch getauft, es empfahl sich also die Ausreise. Seine junge Frau Luise handelte schnell.
Am Tag nach Hitlers Einmarsch ging ich zur amerikanischen Botschaft und beantragte ein Visum. Ich fragte Zemlinsky, ob er in Wien bleiben wolle. Er überlegte eine Nacht lang. Dann sagte er am nächsten Morgen, ich gehe mit dir.
Unter dem Druck der neuen Machthaber entschloss er sich, seinen Stammbaum zu überprüfen. Der war in der Tat interessant genug, nicht nur für die Gestapo. Am 14. Oktober 1871, heute vor 145 Jahren, wurde Alexander von Zemlinsky, wobei das Adelsprädikat nie bestätigt wurde, in der Wiener Leopoldstadt geboren, dem zentralen jüdischen Viertel der Stadt. Sein Vater, mit ungarischen Vorfahren, war Katholik, trat aber kurz vor Alexanders Geburt zum jüdischen Glauben über, seiner Frau zuliebe. Die stammte aus dem osmanisch besetzten Sarajevo und war Tochter eines sephardischen Juden und einer Muslima. Der prachtvolle Tempel der türkisch-jüdischen Gemeinde in der Leopoldstadt, in dem der junge Zemlinsky so oft gesungen und die Orgel gespielt hatte, wurde bei den Pogromen im November 1938 von den Faschisten zerstört. Zemlinsky musste diese Demütigung nicht mehr miterleben, denn damals hatte er Österreich mit Frau und Tochter bereits verlassen, gegen die horrende Summe von 27.000 Reichsmark, die man ihm als Reichsfluchtsteuer abknöpfte. Zurück blieben Erinnerungen und die meisten Partituren seiner Werke, die, wie die zweite Sinfonie, von seinem Riesentalent zeugen.
Alexander von Zemlinsky ist derjenige, dem ich fast all mein Wissen über die Technik und die Probleme des Komponierens verdanke. Ich habe immer fest geglaubt, dass er ein großer Komponist war. Und ich glaube noch immer fest daran. Möglicherweise wird seine Zeit früher kommen, als wir denken.
Es war Arnold Schönberg, der 1949 in Los Angeles an Zemlinsky erinnerte. Schönberg hatte den wenig älteren Kollegen in den 1890er Jahren in Wien kennengelernt, nachdem Zemlinsky beim Studium am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde alle ersten Preise abgeräumt hatte. Es kam zum Austausch auf Augenhöhe. Schönberg nahm Unterricht bei Zemlinsky und heiratete später seine Schwester Mathilde, womit er das Lehrer-Schüler-Verhältnis auf altertümliche Weise bekräftigte. Damit aber wurde Zemlinsky erstmals zum Trabanten eines prominenten Zeitgenossen, der ihn an Berühmtheit und Modernität überstrahlte. Zemlinskys zweites Streichquartett von 1914 ist das Werk, in dem er Schönbergs Expeditionen an die Schneegrenze der Tonalität am weitesten folgte, um dann doch vor dem Unbekannten zurückzuschrecken. Immerhin hat die Aufnahme des Werks mit dem LaSalle-Quartett Zemlinskys Namen in den 1970er Jahren in die Klassik-Charts und wieder ins allgemeine Bewusstsein gebracht. Aber es war eine Renaissance auf Zeit, denn weder die Kammerensembles noch die großen Opernhäuser haben Zemlinskys Werke dauerhaft ins Repertoire genommen. Wie heute war das Wiener Musikleben um 1900 konservativ. Wer unakademisch komponieren wollte, musste, wie Schönberg, nach Deutschland auswandern oder sich einen Brotjob suchen. Für Zemlinsky war es das Dirigieren. Drei Spielzeiten lang leistete er am Karl-Theater Frondienst als Operettenkapellmeister. Dann wechselte er an die junge Wiener Volksoper und trat 1911 mit 40 Jahren seinen wichtigsten und dauerhaftesten Posten an. Er wurde musikalischer Direktor am Neuen Deutschen Theater in Prag. Hier ermöglichte er das Konventionelle wie das Progressive. Ein Dirigent, der sich den unzähligen Partituren, die er studierte, kontrolliert und expressiv näherte. Sogar der gestrenge Igor Strawinsky geriet ins Schwärmen.
Ich habe während meiner langen Laufbahn die Arbeit vieler Dirigenten bewundert, aber von allen möchte ich Alexander Zemlinsky als den universellsten Dirigenten bezeichnen, der am konsequentesten die hohen Maßstäbe von Sorgfalt und Musikalität erreichte.
Neben dem Dirigenten Alexander Zemlinsky bewunderte man zu Lebzeiten vor allem den Opernkomponisten.
I know not one composer after Wagner who could fulfill what the theater demands.
Ich kenne keinen Komponisten nach Wagner, der sich so auf die Forderungen des Theaters einließ, der sie mit mehr musikalischer Substanz ausfüllte als Zemlinsky. Seine Einfälle, seine Formen, sein Klangsinn entsprangen direkt der Handlung, der Szene und den Stimmen der Sänger. Alles mit überragender Natürlichkeit und Präzision.
Acht Werke fürs Musiktheater hat Zemlinsky bis ins hohe Alter komponiert, von denen zumindest die Reifen Schönbergs Urteil bestätigen. Eine der erschütterndsten Opern ist sicher der Einakter Der Zwerg, nach Oscar Wildes Novelle Der Geburtstag der Infantin, uraufgeführt 1922 in Köln unter Leitung von Otto Klemperer. Es ist die Geschichte eines Außenseiters, eines zwergenwüchsigen, hässlichen Menschen, der einer leichtfertigen Infantin als monströse Kuriosität zum Geschenk gemacht wird. Seine Tragik ist, dass er nicht weiß, wie er aussieht und von seiner Normalität überzeugt ist, bis er sich selbst im Spiegel erkennt. Es ist Zemlinskys eigene Tragik.
Wie ich bin, ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Sag du es mir doch.
Du bist.
Eine Karikatur, kinnlos, klein, mit herausquellenden Augen und einem zu verrückten Dirigieren.
So unattraktiv wie auf die 20-jährige Alma Schindler wirkte Zemlinski auf viele Zeitgenossen. Allerdings hat Fräulein Schindler, eine bekannte Schönheit, die später als Alma Maler Gropius Werfel in die Chronique scandaleuse der Wiener Moderne einging, ihr oberflächliches Urteil bald revidiert.
Ich finde ihn nicht komisch und nicht hässlich, denn die Intelligenz leuchtet ihm aus den Augen. Und ein solcher Mensch ist nie hässlich. Mein größter Wunsch, dass er sich recht in mich verbrennen möge.
Almas Wunsch ging in Erfüllung. Als Zemlinski die musikbegabte Dame in Komposition unterrichtete, verliebte man sich ineinander. Aber die Beziehung war geprägt von emotionalen Wechselbädern, jungmädchenhaften Demütigungen und antisemitischen Ausfällen, mit denen Alma Zemlinski zur Verzweiflung brachte. Als sie den unverheirateten Hofoperndirektor Gustav Mahler kennenlernte, eindeutig die bessere Partie, war Zemlinski abgemeldet.
Du weißt, wie sehr ich dich geliebt habe. Du hast mich ganz erfüllt. Ebenso plötzlich, wie diese Liebe gekommen ist, ist sie auch vergangen. Sie wurde verdrängt. Mit erneuter Kraft ist es über mich gekommen.
Für die Nachwelt verschwand Zemlinski zum zweiten Mal im Schatten eines Größeren. In der sinfonischen Dichtung Die Seejungfrau, nach Andersens Märchen, einem seiner romantischsten Werke, hat Zemlinski sein Verhältnis zu Alma gespiegelt, wobei er selbst die Meerjungfrau war, die alle Opfer aufbringt, um in die Oberwelt aufzusteigen, aber am Ende die Hochzeit ihres Prinzen mit einer anderen erleben muss. Dennoch ist Zemlinskis Kontakt zu Alma nie abgerissen. Vor allem in den chaotischen Jahren vor dem deutschen Einmarsch in Österreich hat er die damalige Gattin des Dichters Franz Werfel oft in Wien besucht. Zuvor hatte sich Zemlinski auf Einladung des Dirigentenkollegen Otto Klemperer noch am Experiment Krolloper in Berlin beteiligt. Seit 1927 fand im ehemaligen Ballhaus Kroll das aufregendste Musiktheater der Weimarer Republik statt, allerdings nur für 4 Jahre. Dann zwangen finanzielle Probleme und rechte Kräfte das Opernlabor zur Aufgabe. Klemperer, der an die Staatsoper wechselte, erinnerte sich.
Das Nachspiel nach der Schließung der Krolloper ist ebenso kurz wie traurig. Ich wurde gnädigst übernommen. Zemlinski wurde nicht übernommen. Und zwar aus deutlich ausgesprochenem Antisemitismus.
Rallen die Tantanz, rallen die Tantanz, rallen, rallen, regeln das.
Zurück in Österreich komponierte Zemlinski immer mehr in einem spröden, sachlichen Stil, der an Hindemith oder Kurt Weil erinnert. In den symphonischen Gesängen auf Texte afroamerikanischer Dichter hört man Saxophone, Jazzschlagzeug und die Rhythmen der Südstaaten. So, als hätte sich Zemlinski insgeheim schon auf sein Exil vorbereitet. Im Dezember 1938 erreichte er mit seiner Familie New York. Ein kranker, innerlich gebrochener Mann, der in den USA nicht mehr Fuß fasste. Nach 2 Schlaganfällen starb Alexander Zemlinski im März 1942 mit 71 Jahren in Larchmont, 1 Stunde von Manhattan entfernt. Niemand nahm in diesen aufgewühlten Zeiten Notiz davon.
Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Alexander von Zemlinski, der am 14. Oktober 1871 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.